ARD.
Was ist noch ungewohnt? Ja, es gibt keine Noten an der Gemeinschaftsschule. Zumindest nur auf expliziten Elternantrag. Wir haben Lernentwicklungsgespräche und Lernentwicklungsberichte, die den Schwerpunkt auf das Lernen legen. Ja, und das ist, es gibt auch kein Sitzenbleiben an der Gemeinschaftsschule.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was macht eine Schule aus, die Vielfalt nicht nur duldet, sondern lebt? Die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg ist ein Modell, das genau das versucht. Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Bildungszielen gemeinsam zu unterrichten. Ohne frühe Selektion, mit individueller Förderung und ohne klassische Noten bis zur 9. Klasse. Susanne Posselt ist Konrektorin an der Nordstadtschule in Pforzheim, war Vorsitzende der Landesfachgruppe Gemeinschaftsschulen in der GEW Baden-Württemberg und engagiert sich im Verein für Gemeinschaftsschulen. Auf ihrem Blog Bildungsweise schreibt sie über Schulentwicklung, Inklusion und die Herausforderungen des Alltags an Gemeinschaftsschulen. In dieser Folge sprechen wir über die Chancen und Stolpersteine dieses Schulmodells, über politische Rahmenbedingungen und darüber, wie eine Schule aussehen kann, die wirklich für alle da ist. Ein Transparenzhinweis: Zusammen mit Marc Rackles und Philipp Dehne gründete Susanne und ich den Bildungsrat von unten, um der KMK über eine Graswurzelbewegung alternative Vorschläge zur Beseitigung des Lehrkräftemangels zu unterbreiten. Wir kennen uns also. Liebe Susanne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
Danke, dass ich kommen durfte.
Susanne, du arbeitest seit vielen Jahren an einer Gemeinschaftsschule. Was hat dich für dieses Schulmodell von Anfang an überzeugt?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich noch eine der letzten, eine von den Grund-, Haupt- und Werkrealschullehrkräften bin, die damals, das war ja in Baden-Württemberg so, das Lehramt für Grundschulen und für Haupt-, später dann Werkrealschulen erworben haben. Und ich habe eigentlich den Schwerpunkt Grundschule studiert, das muss man vielleicht dazu sagen. Und habe noch ein halbes Gymnasiallehramtsstudium, weil ich zwischendrin vier Kinder bekommen habe. Und wenn man, wie ich, mit vier Kindern ins Lehramt geht und sozusagen das komplette Bildungssystem auch aus einer anderen Perspektive schon kennenlernt, dann finde ich, kommt man überhaupt nicht umhin, als ja sich wirklich intensivere Gedanken darüber zu machen, wie Schule eigentlich aussehen soll. Also dieses Thema Gemeinschaftsschule, gemeinsames Lernen, eine Schule für alle Kinder beschäftigt mich schon total lange, schon seit dem Studium. Ich habe schon im Studium mit diesem Blick studiert. Ich habe schon während des Studiums Zusatzqualifikationen gemacht, habe früh auch als Schulbegleiterin gearbeitet in der Inklusion. Und das war für mich immer klar, dass ich, dass eigentlich Schule gemeinsam in der Schule gemeinsam gelernt werden muss. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit meiner Biografie zu tun. Ich bin selbst Kind von Eltern, die beide kein Abitur hatten, sondern einen Volksschulabschluss. Und für mich war die Chance, Bildung genießen zu dürfen, zu lernen zu dürfen, ein unheimliches Privileg. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe, Abitur zu machen, etwas zu studieren, was meinem Wesen, meinen Interessen entspricht. Und diese Begeisterung, die ich selbst fürs Lernen empfinde, die wollte ich immer weitergeben. Ich bin deshalb auch zum Beispiel ganz bewusst nicht an eine Privatschule gegangen, obwohl ich mehrmals das Angebot dazu hatte, sondern ich bin im staatlichen Schulwesen, weil es mir einfach wichtig ist, dass Kinder, so wie ich damals, die Chance erhalten, gute Bildung zu genießen, auch wenn sie eben nicht das Elternhaus haben, was sie darin unterstützen kann.
Und als du dann von eigentlich dieser anderen Ausbildung auf die Gemeinschaftsschule gewechselt bist, wie war das? Ich frage das deshalb, weil ich mich sehr gut erinnern kann, dass ich ja, also ich habe ja 3 Jahre an der Realschule unterrichtet. Das war direkt nach dem Referendariat. Ich kannte nichts anderes. Insofern habe ich auch gute Erinnerungen daran. Aber ich weiß noch, dass ein Kollege von mir, der kam dazu und sagte also, ne, er ist froh, endlich wieder an einer normalen Realschule zu sein, weil die Schule, wo er jetzt kam, das sei eine Gemeinschaftsschule und das ist ja alles nix. Und das kennt man natürlich auch, ne, was der Bauer nicht kennt und so weiter. Ja, dann gibt es Widerstände und wenn man schon im Widerstand ist, ist es ja auch schwierig, sich auf was einzulassen. Ich möchte den Kollegen, und ich habe ja auch seinen Namen gar nicht genannt, jetzt nicht diskreditieren, aber es scheint ja, dass es da unterschiedliche Perspektiven zu gibt, wenn man aus einer bestimmten Schulform plötzlich in die Gemeinschaftsschule kommt. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es so, wie gesagt, ich habe meine Ausbildung dann eigentlich mit dem Schwerpunkt Grundschule gemacht, aber man macht ja dann auch Ausbildungsteile eben in der Hauptschule und einen Teil in der Grundschule, in der Primarstufe. Und ich bin dann sofort nach dem Referendariat an die Gemeinschaftsschule gegangen, weil man mir das angeboten hat. Also ich bin von Anfang an sozusagen dabei und habe also Gemeinschaftsschule auch mitentwickelt durch meine eigene Tätigkeit. Also wirklich, ich glaube, die Gemeinschaftsschulen gab es damals im zweiten Jahr oder so, als ich angefangen habe. Ich bin ja noch nicht so ewig lang im Schuldienst. Deshalb, ich kenne das andere System nur aus meinem Referendariat. Aus dem Vorbereitungsdienst, so heißt es ja bei uns. Und ja, da war ich ja hauptsächlich in der Primarstufe, in der Grundschule. Und das ist auch eine Gemeinschaftsschule. Da lernen auch alle gemeinsam. Also ich habe diesen Kulturschock oder wie auch immer du es nennen willst, überhaupt nicht empfunden. Für mich ist es klar, dass es möglich ist, Kinder gemeinsam zu unterrichten. Und deshalb wollte ich das auch immer tun. Und ich fand es sehr faszinierend, die Chance zu bekommen, das auch in der Sekundarstufe tun zu können. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, dass sich das Modell mittlerweile etabliert hat? Oder anders gefragt, wo steht die Gemeinschaftsschule zwischen Gymnasium, Real, Sonder und vielleicht sogar noch Werkrealschule?
Ganz schwierige Frage. Also ich würde schon sagen, dass die Gemeinschaftsschule sich in der baden-württembergischen Schullandschaft etabliert hat. Schließlich gibt es uns seit 12 Jahren jetzt und ganz viele Kinder besuchen die Gemeinschaftsschule und sie machen erfolgreich ihre Abschlüsse. Es gibt auch eine Auswertung vom Statistischen Landesamt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da wurde untersucht, mit welcher Empfehlung die Kinder an Gemeinschaftsschulen kommen und welche Abschlüsse sie am Ende ablegen. Und da ist eben bei rausgekommen, dass der Bildungsaufstieg, also dass die Abschlüsse, die am Ende absolviert sind, sind oft höher als die Empfehlungen, die die Kinder bekommen haben. Also insofern würde ich sagen, die Fakten sprechen für die Gemeinschaftsschule.
Wir müssen das uns nochmal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, denn es ist ja oft so, dass genau das von vielen verneint wird. Also so nach dem Motto, die Selektion, die ist deshalb wichtig. Ich mache jetzt mal ein bisschen euphemistisches Sprech, damit jeder gemäß seiner Talente gefördert wird. Was heißt, du bist halt eher praktisch, du kommst in die Werkrealschule, du machst halt kein Abitur. So ist das halt. Aber du sagst gerade genau das Gegenteil. Es werden eigentlich Empfehlungen ausgesprochen und am Ende kommt was anderes bei raus. Heißt das etwa, wir können nicht in der 4. Klasse vorherbestimmen, was ein Kind 8 Jahre später erreichen wird? Fragezeichen.
Also ich war ja bei diesem großen Bildungskongress mit John Hattie, der letztes Jahr hier in Baden-Württemberg war. Und er hat ja diese versammelten Schulleitungen, die da waren, es waren wirklich sehr viele online auch noch dazugeschaltet, gefragt, woher wollt ihr denn wissen in der 4. Klasse, welchen Weg die Kinder gehen? Wir wissen doch auch aus empirischen Daten, dass wir es eben nicht wissen. Ja, natürlich nicht. Ja, also es gibt vielleicht Hinweise darauf, wo es hingehen könnte, aber da passiert ja noch so viel nach der 4. Klasse. Und also ich bin davon überzeugt, dass es viel zu früh ist. Bin ja offensichtlich auch nicht die Einzige, die dieser Auffassung ist.
Ja, und dazu müsste man vielleicht auch sagen, dass John Hattie ja auch nicht irgendein Bildungsforscher ist, sondern Meta-Analysen gemacht hat. In der Neuauflage haben wir es hier mit 2 Millionen Schülerinnen und Schülern zu tun, die ja auf unterschiedliche Weise in diese Studien eingeflossen sind, sage ich mal. Also das, was dieser Mann sagt, hat schon Gewicht. Das heißt nicht, dass man ihn nicht kritisieren kann, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ins Blaue hineingesagt worden ist. Okay. Also, schwierige Frage, aber irgendwie etabliert hat sich's schon. 2022 feierte die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg nämlich ihr 10-jähriges Bestehen. Wir haben gerade gehört, 12 Jahre sind's. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 25.07. wird die Besonderheit der Schulform nochmals genauer beschrieben. Hören wir mal rein.
Es war die damalige grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg, die die Gemeinschaftsschule im Schuljahr 2012-2013 einführte. Fortan wurde das klassische dreigliedrige System von Werkreal bzw. Hauptschule, Realschule und Gymnasium also durch eine vierte Säule ergänzt. Viele Hauptschulen schlossen damals, um Platz für die neue Schulform zu machen. Wie diese genau funktioniert, hat SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun hier für uns zusammengefasst.
Die Gemeinschaftsschule ist in Baden-Württemberg mit einem hehren Ziel gestartet, nämlich alle Schülerinnen und Schüler zum Erfolg zu führen. Die Idee ist, dass in der Gemeinschaftsschule Kinder länger gemeinsam lernen und ihre individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Dabei gibt es keine einheitlichen Vorgaben. Das bedeutet, jede einzelne Schule kann anders arbeiten. Die Lehrer sehen sich dabei als Lernbegleiter. Sie schneiden das Unterrichtsmaterial individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu und bieten unterschiedliche Lerngruppen an. So der Plan. Doch die Umsetzung ist nicht ganz einfach. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen ist die Gemeinschaftsschule die integrierende Schulart schlechthin, aber gleichzeitig ist sie dabei nicht gut ausbalanciert, erklärt Thorsten Bohl, Bildungsforscher der Universität Tübingen.
Das ist jetzt ein Problem, das an der Gemeinschaftsschule massiv aufschlägt. Sie hat einen Großteil ihrer Schülerinnen und Schüler, die auf individueller Ebene unterschiedliche Pakete mit sich herumtragen. Und in der Summe ist es ganz schön viel.
Im Idealzustand hätte eine Gemeinschaftsschule mindestens ein Drittel gymnasialfähiger Schülerinnen und Schüler. Doch im Schnitt sind es gerade mal 9%.
Ich kann mich daran erinnern, liebe Susanne, dass wir in deinem Garten standen und ich etwas sagte, was ich in der Form wahrscheinlich auch durch die verschiedenen Einflüsse von Menschen, mit denen ich spreche und dem, was ich so gelesen habe, nicht mehr sagen würde. Aber ich habe damals gesagt, dieses dreigliedrige Schulsystem ist doch, wie es auf dem Papier steht, ist doch eigentlich ganz sinnvoll. Das ist ja auch das, was zum Beispiel so jemand wie Susanne Lynn-Klitzing sagt vom Philologenverband. Ja, wir brauchen eine plurale Schulstruktur. Und das, was ich gerade eben schon angeteasert habe, jeder nach den eigenen Talenten. Eigentlich kommt es doch jedem zugute. Diejenigen, die in diesem dreigliedrigen System, ich sage jetzt mal am, in Anführungsstrichen, unteren Ende sind, nämlich nicht gymnasial, die wissen, dass das alles nicht so einfach ist. Aber du hast, während ich das jetzt gesagt habe, nochmal, ich widerspreche mir ja mittlerweile selbst, auch schon vehement den Kopf geschüttelt. Warum?
Weil für mich die Frage ist, was ist denn eine solche angebliche begabungsgerechte Schule? Und was ist mit den Kindern, die ja, ich weiß nicht, ob du Remo Lago kennst, den großen Schweizer Kinderpädiater, der die Zürcher Longitudinalstudien geleitet hat. Und der spricht immer, oder ist er mittlerweile verstorben, der sprach immer von intraindividueller Variabilität und interindividueller Variabilität. Also die Kinder haben ja auch in sich völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Da kann es sein, dass ein Kind in Mathe super ist, aber in Deutsch einfach noch viele Entwicklungspotenziale hat, sag's mal, positiv auszudrücken, gerade in unserer Migrationsgesellschaft, wo Deutsch eben oft nicht die Muttersprache ist. Und dann schicke ich ein Kind, weil es eben in Deutsch noch nicht über die Sprachkompetenz verfügt, die es haben müsste, um auf ein Gymnasium zu gehen oder auf eine Realschule zu gehen, auf eine Hauptschule. Und es ist dann, bekommt dann aber in der Hauptschule auch nur in Mathe, nur das Bildungsangebot der Hauptschule. Und das ist doch nicht fair.
Mhm. Also, weil das Bildungsangebot ja nicht nur mit dem Bildungsplan zu tun hat, sondern auch mit der Leistungserwartungshaltung. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Fachwort, aber ich komme dem Ganzen, glaube ich, nah dran. Aber es beschreibt in ungefährer Weise, dass die Haltung gegenüber dem, was möglicherweise jemand leisten kann, gleichzeitig eine sehr hohe Wirkung darauf hat, was dieser jemand dann eigentlich auch leistet, letzten
genau.
Endes.
Ja,
so eine positive self-fulfilling prophecy, kann man
genau,
fast sagen.
Genau, eben die Frage, welche Erwartungen habe ich an die Potenziale der Kinder? Und sehe ich es auch als meine Aufgabe an, Bildungsangebote auf einem höheren Niveau anzubieten den Kindern. Ja, und das ist ja in unserer Dreigliedrigkeit mit den Schubladen überhaupt nicht vorgesehen. Genauso ist es, ich meine, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren an den Realschulen auch das grundlegende Niveau. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die regionale Schulentwicklung ja so ist, dass es an manchen Standorten gar keine Hauptschule mehr gibt. Und diese Kinder, die auf dem grundlegenden Niveau lernen, ja, wobei ich sage das immer in Anführungsstrichen, weil ich finde, sind wirklich alle Kinder in allen Fächern auf einem einheitlichen Niveau? Meine Erfahrung aus 12 Jahren Gemeinschaftsschule ist nein. Ja, ich habe Kinder erlebt, die in Deutsch sehr leistungsstark waren, vielleicht auch in einzelnen Unterbereichen im Fach Deutsch, ja, die sich sehr gut sprachlich ausdrucken konnten, aber eben schriftlich Schwierigkeiten hatten. Und wie will ich das zurückmelden mit unserem herkömmlichen Ziffernotensystem und unserer herkömmlichen Einteilung in ganz klare Schularten? Ja, also das, ich finde, das ist unmöglich. Und wenn man das erlebt hat, dass es anders geht, dann klar, kann man eigentlich auch nichts anderes mehr glauben, finde ich persönlich.
Bevor wir das konkretisieren, das hat uns doch damals auch alle nicht geschadet, Susanne.
Ja, genau, es hat uns nicht geschadet. Und du kennst doch so viele Geschichten von Menschen, die sagen, ich war völlig unterfordert. Ich habe mich gelangweilt in dem Unterricht. Alle anderen waren langsamer als ich. Und es hieß dann immer, da sind wir noch nicht, da dürfen wir noch nicht weitermachen. Oder umgekehrt, ich war überfordert, ich bin nicht mitgekommen und dann habe ich mich irgendwann selbst aufgegeben. So.
Ich sage das nur deshalb, weil das ja sozusagen eins von diesen Null-Argumenten ist, die aber häufig kommen. Ja. Unterfüttert wird das dann ja oft mit, sagen wir mal, einem, nicht nur der eigenen Bildungsbiografie, sondern mit so einem Leistungsgedanken, der eigentlich vorgibt zu sagen, naja, heutzutage wird alles kuschelpädagogischer und alle sollen jetzt nur noch das kriegen, was sie machen dürfen. Und für eine Leistungsgesellschaft brauchen wir doch die Leistung. Und all das. Und da kommt man leider Gottes mit Humanismus immer nicht weit. Ja, also zu sagen, alle Kinder haben eine Chance verdient, da nicken alle, gähnen und sagen dann wieder, aber die Leistungsgesellschaft. Würdest du sagen, im Grunde genommen ist das aber gesellschaftlich auch unter diesen Aspekten der, sagen wir mal, Leistungsgesellschaft, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sinnvoll, dass alle zusammen lernen?
Also ich meine, man müsste ja zunächst mal definieren, was ist denn mit dieser Leistung gemeint? Was ist denn diese Leistung, von der du da sprichst? Ja, ist Leistung, wenn ich punktgenau in einer Klausur oder in der Klassenarbeit irgendwas abliefere, was ich vorher auswendig gelernt habe? Also jetzt mal plakativ ausgedrückt, wir wissen natürlich, dass das nicht alles so ist, ja? Also ist es das, wenn ich Performance zeige, ein mir gut bekannter Schulleiter von der Gemeinschaftsschule sagt immer, die herkömmlichen Klassenarbeiten sind eigentlich Performance-Nachweise. Das Kind oder die Schülerinnen und Schüler zeigen in dem Moment, was sie drauf haben. Punkt genau.
Genau, und zwar unabhängig davon, ob sie vorher 2 Stunden Mathematik hatten, eine Baustelle vorm Fenster ist, Mädchen ihre Tage haben, man irgendwie und so weiter und so fort. Ne, genau.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dieser Vorwurf an die Gemeinschaftsschulen, es wäre Kuschelpädagogik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man permanent das Lernen ins Zentrum stellt, wie das die Gemeinschaftsschulen tun, weil wir regelmäßig mit unseren Schülerinnen und Schülern Coaching-Gespräche führen, Lernentwicklungsgespräche führen, wir uns mit ihnen zusammensetzen und mit ihnen darüber sprechen, warum klappt es gerade in Deutsch nicht? Warum schaffst du es nicht, deine Lernpläne zu erledigen? Ja, dann ist es doch viel mehr eine viel höhere Leistungsanforderung und eine viel engere Begleitung als ich schreibe jetzt eine Klassenarbeit, bekomme die wieder, sehe da eine Note drunter und dann war's das. Weil die Frage ist doch, was passiert denn dann? Ich meine, ich habe hier dein Buch liegen. Warum noch lernen? Ja, also die Frage muss doch sein, wie können wir es fördern, dass die Kinder lernen? Und wie können wir ihnen ihre Leistung, die muss man natürlich vorher definieren, was das denn sein soll. Ich bin der Meinung, das muss viel prozessorientierter sein, so zurückmelden, dass sie das zum Anlass nehmen, auch weiterlernen zu wollen.
Ja. Also, ich meine, der ein oder andere Podcast-Hörer, die Podcast-Hörerinnen, die wissen, dass ich ja ab und zu mal in so Aliasse morphe, um so ein bisschen auch was rauszukitzeln. Mich überzeugt das natürlich, aber letzten Endes wissen wir ja, was für ein dickes Brett das ist. Und zwar auch deshalb, weil eine schlaue Kollegin von mir, die du auch kennst, letztens sagte, naja, letzten Endes entscheiden die Füße. Also wo schicken die Eltern ihre Kinder hin? Und alles das, was du sagst, ich würde sagen, da wird jetzt erstmal keiner widersprechen. Also ich möchte, dass mein Kind gefördert wird. Ich möchte, dass es nicht um die Noten geht, sondern um den Prozess. Ich möchte das Lernen ins Zentrum. Ich möchte, dass das Kind individuell betreut wird. Woran liegt das dann, dass es trotzdem, sagen wir mal, kein Selbstläufer ist, eine solche Schule oder eine solche Schulform so zu etablieren, dass es für dich eine einfache Frage gewesen wäre, zu sagen, also behauptet sie sich eigentlich? Ne, weil, nochmal, also wenn es überzeugend wäre, würdest du sagen, ja, ja, klar. Also und wenn ich die Möglichkeit habe als Eltern, entweder Gymnasium oder Gemeinschaftsschule, ist doch klar, was ich nehme. Gemeinschaftsschule. Aber so einfach ist es ja.
Ja, natürlich. Also du hast gehört, dass ich sehr überzeugt bin von diesem Modell. Aber die Frage ist natürlich, wie etabliert man so ein Modell in einem Bundesland? Ja, in Baden-Württemberg ist die Entscheidung gewesen, zum Beispiel Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe zu etablieren. Mhm. Das halte ich zum Beispiel für ein Problem, weil Eltern wollen natürlich für ihre Kinder eine lückenlose Bildungsbiografie zumindest in der Möglichkeit sehen. Jetzt haben wir neuerdings mit dem neuen Schulgesetz die Möglichkeiten, Kooperationen mit Oberstufen einzugehen, aber dass es klar ist, an dieser Schule kann mein Kind von Klasse 1 bis Klasse 13 bleiben und wird auch nach den Prinzipien der Gemeinschaftsschule weiterhin begleitet. Das gab es nicht. Das ist für mich ein absoluter Strickfehler dieser Etablierung der Gemeinschaftsschulen gewesen. Das ist das eine.
Aber sowas, Entschuldigung, muss ganz kurz nachfragen, sowas passiert einem doch nicht. Oder? Also ich meine, sowas passiert einem doch nicht einfach so, oh, wir haben leider Gottes vergessen, eine Oberstufe mit anzuhängen. Was ist denn die Intention dann dahinter gewesen? Doch dem Gymnasium nicht gefährlich werden?
Also wie gesagt, ich bin ja schon ganz lange dabei. Ich war auch in der Diskussion beteiligt, als Gemeinschaftsschulen erst etabliert werden sollten. Also ich bin ja auch schon lange in der GEW aktiv, das weißt du. War damals in der Arbeitsgruppe Gemeinschaftsschulen, bevor es diese Gemeinschaftsschulen gab. Und wir haben immer gesagt, auch im Zusammenhang mit größeren Kongressen, die wir veranstaltet haben, weil wir das einfach auch begleitet haben, diesen Prozess, es muss die Oberstufe mitgedacht werden. Es war klar, dass das auch die Empfehlung war, aber das ist nicht, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es dir nicht sagen, nicht geschehen. Wir hatten damals Austausch mit Nordrhein-Westfalen. Ich meine, du kommst wie ich auch aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es seit 50 Jahren Gesamtschulen jetzt. Ja, und die Gesamtschulen sind alle so gestrickt gewesen. Es musste so sein, dass eine Oberstufe dabei ist und dass sie mindestens vierzügig sind, damit die Oberstufe auch gut gefüllt wird. Das ist in Baden-Württemberg nicht passiert. Die meisten Gemeinschaftsschulen haben sich aus ehemaligen Hauptschulen zur Standortsicherung entwickelt und das hat natürlich Auswirkungen auf die Akzeptanz dieser Schulart auf die Eltern. Also wir haben ganz viel damit zu kämpfen, dass die Eltern sagen, das war doch die Hauptschule, wie früher, da schicke ich mein Kind nicht hin. Die wissen gar nicht, dass es was ganz anderes ist.
Es ist einfach ein neuer Name für genau dasselbe Konzept, was ein Vorurteil wäre, was einfach nicht stimmt.
Genau.
Gehen wir noch mal ein bisschen genauer rein in diese tagtägliche Arbeit, wenn wir schon über Vorurteile sprechen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gehört, was die Gemeinschaftsschule auszeichnet. Vielleicht einfach so als, wenn ich als Elternteil ein Kind begleiten würde durch diese Woche der Schule, wo wären vielleicht Situationen, die ich nicht kennen würde? Weil ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, wenn man als Elternteil so hospitiert, ja, wird man ganz oft, da sitzen sie und ach, das war bei mir auch so. Man wird sich sozusagen im schlimmsten Fall total heimisch fühlen wie vor 30, 40 Jahren, sage ich mal. Wo wären wohl so Situationen, wo man so denken würde, ach Mensch, das ist ja jetzt unerwartet.
Also unerwartet ist sicherlich, was ich in vielen Gemeinschaftsschulen sehe. Das ist nicht überall gleich ausgeprägt, weil das eine sehr umfangreiche Schulentwicklung voraussetzt, ist, wenn die Kinder an eigenen Materialien über längere Zeiträume wirklich eigenständig arbeiten. Mhm. Ja, Das ist, glaube ich, für Eltern ungewohnt, weil die kennen natürlich die Situation, Lehrer steht vorne, alle anderen arbeiten. Ja, das ist ungewohnt. Was ist noch ungewohnt? Ja, es gibt keine Noten an der Gemeinschaftsschule, zumindest nur auf expliziten Elternantrag. Wir haben Lernentwicklungsgespräche und Lernentwicklungsberichte, die den Schwerpunkt auf das Lernen legen. Ja, und das ist, es gibt auch kein Sitzenbleiben an der Gemeinschaftsschule.
Also da müssen wir kurz verbleiben, denn meiner Erfahrung nach, wenn ich darüber spreche, dass ich keine Noten bekommen habe, ist die Frage erstmal ja, aber also, weil das so eintrainiert ist, ja, aber ja. Wieso, wie machen die denn, wieso machen die denn dann überhaupt was?
Das ist
ein bisschen merkwürdig, aber dann muss man, denkt man so, ja, stimmt, stimmt. Wenn man daran so gewöhnt ist, dass man für alles eine Note bekommt, dann ist der Gedanke erstmal merkwürdig. Aber die Frage stellt sich irgendwann gar nicht mehr, oder?
Die Frage ist ja eben, wofür lernen die Kinder? Ja, lernen sie für sich selbst, für ihre eigene Weiterentwicklung? Das ist natürlich eine Arbeit, die muss geleistet werden von den Lernbegleitern. Oft werden die Lehrkräfte an den Gemeinschaftsschulen ja auch Lernbegleiter genannt. Oder es gibt auch den Begriff Lernpartner für die Schülerinnen und Schüler. Dass einfach klar ist, Lernen kann man ja nicht machen, sondern Lernen kann nur die betreffende Person selbst. Und ich muss ein Setting schaffen, wo Lernen sich ereignen kann. Das ist natürlich für Eltern extrem ungewohnt. Aber ich kann nur sagen, wenn ich mit den Kindern oder den Jugendlichen eine sehr gute Beziehungsebene habe und immer intensiv im Gespräch bin, wofür dieses ganze Lernen denn stattfindet, dann lernen die trotzdem. Die brauchen keine Noten zum Lernen. Also ich habe damit noch nie ein Problem gehabt, dass jetzt irgendjemand zu mir gesagt hätte, ich habe keine Lust hier zu lernen in der Schule, weil ich bekomme ja keine Noten. Das ist eher Anfang Klasse 5 immer so ein Thema, weil die Kinder kommen aus der Primarstufe so sozialisiert, dass sie das kennen. Wir haben ja in Baden-Württemberg jetzt nicht den nahtlosen Übergang, dass es auch eine notenfreie Grundschule gäbe. Da gibt es zwar so Modellversuche, aber da sind die schon sehr wichtig, die Noten in der Grundschule, weil wir ja...
Ja, zumal die Modellversuche sich ja nicht durchgesetzt haben, weil eine gewisse Frau Eisenmann die wieder abgesägt
ja,
hat, soweit ich mich erinnere.
Ja, es gibt einen neuen Modellversuch, der läuft mittlerweile auch wieder, den gibt's neu. Ja, also der wird auch gerade wieder evaluiert. Also es gibt durchaus Grundschulen, die machen das, aber das sind ganz wenige. Ja, also der Normalfall ist, die Kinder kommen aus der Grundschule und wissen, so, da stehe ich. Ja, das kann ich und das kann ich nicht. Und ich muss die dann immer erstmal davon überzeugen, glaub mal nicht so sehr an die inneren Überzeugungen, die du gewonnen hast, sondern wir fangen hier jetzt mal neu an und gucken, was ist denn wirklich bei dir los? Ja, wo stehst du und wo muss der nächste Schritt sein? Weil das Problem bei Noten ist ja oft, dass man, Noten sind dann gut, wenn man gute Noten bekommt. Weil dann mag es sein, dass sie einen motivieren. Das ist natürlich schön, wenn man gute Noten hat und weiß, okay, ich bekomme die Rückmeldung, dass ich etwas gut kann. Aber was passiert, wenn, ja, ich bin jetzt in Pforzheim an der Gemeinschaftsschule, wir haben eine sehr heterogene Schülerschaft und wir haben natürlich auch Kinder mit Misserfolgserlebnissen, die eben keine guten Noten haben. Und was passiert dann? Die geben sich auf. Und ganz oft sind das die Kinder, und das werden dir jetzt, werden nicht nur ich dir erzählen, sondern auch, du hast ja auch schon Podcasts mit Hauptschullehrkräften gehabt. Auch das erzählen die dir, dass die Kinder erst einmal wieder davon überzeugen müssen, der Satz, ich kann das nicht, bringt einen niemals weiter.
Ich habe zwei Anschlussfragen. Das eine ist, das, was du gerade darüber gesagt hast, was die Gemeinschaftsschule auszeichnet, also Projekthaftigkeit, keine Noten, individuelle Begleitung und Betreuung, das Lernen ins Zentrum, übersetzen wir es mal in Fachsprache, Growth Mindset. Es ist völlig in Ordnung, dass du Fehler machst, solange du die Möglichkeit bekommst, daraus zu lernen. Und du kannst natürlich vor allen Dingen auch deshalb lernen, wenn du dann nicht gesagt bekommst, hier ist die 5, ja?
Genau.
Und jetzt schaffst du irgendwie selber drauf, weil jetzt geht's weiter. Wäre das auch in anderen Schulformen möglich oder braucht es explizit diese Schulform dafür?
Also ich selbst würde auch von mir behaupten, ich bin jemand, der ein Growth Mindset hat. Natürlich, also da muss jetzt nicht Gemeinschaftsschule draufstehen, das wäre überall möglich. Du kannst ja selbst, wenn du Noten erteilen musst, weil deine Schulform es vorsieht, die Lernentwicklung anders begleiten, die Leistungserhebung anders gestalten und ich kenne durchaus viele Lehrkräfte auch an anderen Schularten, die sich auf diesen Weg machen, weil sie eben erkannt haben, dieses ganz Traditionelle, das bringt uns ja nicht weiter. Ich muss ja in irgendeiner Form eben dieses Growth Mindset bei den Kindern unterstützen, weil das ist das, was du ja dein ganzes Leben lang brauchst. Also du hast so ein schönes Kapitel in deinem Buch geschrieben über Bildung und das ist mein Lieblingsthema. Bildung ist unabschließbar. Wir leben in einer Zeit, in der es total wichtig ist, immer flexibel zu bleiben, sich immer weiterentwickeln zu wollen. Und wenn ich, das ist so eine kleine Anekdote am Rande aus meiner eigenen Biografie, ich habe ja noch einen Master Unterrichts- und Schulentwicklung gemacht. Nein, ich brauchte den nicht. Aber wenn ich gefragt werde, warum machst du das denn noch? Wofür bringt dir das denn was? Dann muss man sich ja die Frage stellen, wie steht's in unserem Land denn überhaupt um das Lernen und um die Weiterentwicklung?
Interessant, ne? Ja? Interessant. Also höre ich auch sehr häufig. Also das ist so eine sehr funktionalistische Sicht darauf. Im Grunde muss man sich dafür rechtfertigen, lernen zu wollen und nicht dafür rechtfertigen, nicht lernen zu wollen. Was ja zum Beispiel bei Lehrkräften durchaus andersrum besser wäre. Und damit unterstelle ich jetzt keinem was. Ich will nur sagen, es wird halt schwierig irgendwann, in Anführungsstrichen mit der Zeit zu gehen, in Bezug auf Technologien, in Bezug auf Begleitung, in Bezug auf individuelles Lernen und so weiter, wenn man irgendwann sagt, so, ich brauche eigentlich nicht weiter lernen, ich bin fertig, für immer.
Ja.
Wird denn diese Form dieses Lernens aus deiner Sicht politisch genügend gefördert? Oder was müsste eigentlich passieren, um genau ein solches Lernen, was ja, wenn man dir glaubt, Klammer auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Frau Posselt, kann man glauben, die erzählt nicht Sachen einfach nur so dahin, Klammer zu. Was bräuchte es, wenn es nicht der Fall ist?
Also ich glaube, ein Grundproblem ist, und das ist einer der Gründe gewesen, warum ich auch noch diesen Master in Unterrichts- und Schulentwicklung gemacht habe, weil ich eben auch wissen wollte, wie ist es denn, was sagt denn die Wissenschaft zu all diesen Themen? Was wissen wir denn darüber? Und ich kann nach diesen 2 Jahren Masterstudium sagen, die Wissenschaft weiß eigentlich alles übers Lernen und über gute Schule. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Aber natürlich ist Bildungspolitik immer, wird in Legislaturperioden gedacht und ist auch bestimmt von den Menschen, die mit ihren eigenen Erfahrungen und Überzeugungen die Entscheidungen treffen. Ich spreche jetzt, also du weißt ja vielleicht auch, dass ich im Hauptpersonalrat am Kultusministerium bin und ich war auch 5 Jahre lang im Landesschulbeirat und konnte das also durchaus beobachten, dass die Menschen, die die Entscheidung treffen, die oft auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen treffen. Und ich frage mich selbst, warum es so schwierig ist, aber ich kann dazu nur sagen, die Beobachtung ist, dass Bildungspolitik oft nicht evidenzbasiert gemacht wird, sondern auf Grundlage der Überzeugung der Menschen. Und ja, ich finde das schwierig. Ganz ehrlich, ich habe keine Lösung. Ich denke manchmal, wenn wir partei- und fraktionsübergreifend uns darauf einigen könnten, dass es eine Wissenschaft über gute Schule gibt, und wir uns das als Grundlage nehmen, um Schule weiterzuentwickeln und da auch vor schwierigen Entscheidungen, die man vielleicht nicht so leicht den Menschen erklären kann, weil sie selbst eben auch die Erfahrung nicht gemacht haben. Jeder von, also das Problem ist ja, bei Schule ist es wie mit den 80 Millionen Bundestrainern. Ja? Jeder hat eine Schule besucht, jeder meint zu wissen, wie es geht. Aber das ist eben nicht so, sondern es gibt ja eine Wissenschaft der Pädagogik, eine Wissenschaft der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Es gibt dazu ja Erkenntnisse. Und wenn man jetzt zum Beispiel so Bildungsforschern wie Anne Slifka oder Thorsten Bohl oder was weiß ich, wie sie alle heißen, zuhört, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum wird auf diese Menschen nicht gehört? Warum werden Entscheidungen getroffen, die, so muss man das sagen, eigentlich überhaupt nicht evidenzbasiert sind.
Ja. Und deshalb habe ich auch sozusagen den halben Widerspruch. Ich hätte dir, also ich hätte eigentlich nicht widersprochen. Ich sage, also wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Aber nach der letzten Landsendung mit unserer Bundesbildungsministerin bin ich mir da doch wieder nicht so sicher. Und das meine ich gar nicht so sehr polemisch, sondern Erkenntnis. Eine Erkenntnis heißt ja erstmal, sich dafür zu öffnen, dass etwas möglicherweise anders ist, als man vorher angenommen hat. Und du hast es gerade genau richtig gesagt. Bildung wird oftmals definiert im Rückblick.
Ja.
Das, was Bildung ist, ist das, was ich als gute Bildung erfahren habe. Und dann tendieren Menschen dazu, noch so einen Verzerrungsrückschaufehler zu machen, nämlich zu sagen, und genau weil ich diese Bildung hatte, die ich hatte, bin ich da, wo ich jetzt bin.
Mhm.
Das heißt, es muss gut sein. Das ist einer der Gründe, warum Eltern auch ihre Kinder zum Abitur zwingen, obwohl eigentlich 3 Jahre vorher schon klar ist, die wollen was ganz anderes machen. Und dann machen sie Abitur und werden dann Kfz-Mechaniker. Schüler von mir. Ich weiß, es ist jetzt absolut ne, anekdotische Evidenz, aber der hätte 2 Jahre schon, der wäre schon längst Meister. So. Und jetzt kann man immer sagen, so, ja, die Lebenswege, das ist unterschiedlich, ne? Vielleicht braucht er sein Abitur noch. Okay, unbenommen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Gang durch die Institution, den man ja zwangsläufig machen muss, je mehr Verantwortung man bekommt, je mehr Konsens, je mehr man sozusagen seine eigenen Vorstellungen verteidigen muss, das führt dazu, dass die Leute ab dem Punkt, wo sie dann endlich gestalten können, Auffassungen vertreten, die einfach nicht mehr andockbar sind an die Praxis. Man könnte ja auch sagen, mit dem Kretschmann haben wir einen baden-württembergischen Landesvater, der Lehrer war, sogar in der Hauptschule. Also der müsste ja mega progressiv sein, aber merken tut man davon nichts.
Ich glaube, er war Gymnasiallehrer, ehrlich gesagt, aber...
Echt?
Ja, genau.
Ich glaube Hauptschullehrer. Ich würde ja wetten, ne? Aber
ja, musst du mal recherchieren.
Das mache ich.
Ich bin mir sehr sicher, dass er Gymnasiallehrer war.
Aber ich will auch gar nicht so frustrierend drin bleiben, sondern wie ist denn dann sozusagen der Angang? Wenn du sagst, du bist ja nicht nur überzeugt von, sondern die Wissenschaft gibt dir eigentlich auch recht.
Ja.
Einfach laut bleiben, auch in der Verhandlung, du hast gesagt, direkt auch mit dem Kultusministerium. Oder was für Wege gibt es denn da, dafür zu sorgen, auch so eine Schulform zu stärken, die ja letzten Endes allen Kindern und Jugendlichen gerecht wird?
Ja, ich meine letztendlich, deshalb war es mir immer wichtig, auch an der Basis zu bleiben, also in der Schule zu bleiben, wirklich in der Schule zu arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, durch gute Praxis zu überzeugen, gute Geschichten zu erzählen. Das ist sehr mühsam, es ist sehr langwierig, aber es führt immerhin dazu, dass man uns als Gemeinschaftsschule nicht mehr wegdiskutieren kann. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass alle Gemeinschaftsschulen krachend gescheitert wären, sondern es gibt uns und es sind so viele, es sind über 300 Schulen in Baden-Württemberg. Man kann uns jetzt auch nicht einfach abschaffen. Und es gibt durchaus auch Eltern, die sich ganz bewusst dafür entscheiden. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, dass man Gespräche führen muss mit Menschen, die politisch verantwortlich sind, und ihnen diese Geschichten erzählen muss. Da liegt sicherlich die Verantwortung bei uns, bei dir und bei mir, die wir auch wirklich praktische Erfahrungen gemacht haben, damit, dass es gelingen kann. Es ist wichtig, dass auch die Wissenschaftler nicht aufgeben, immer wieder darüber zu berichten in einer Sprache, die alle verstehen. Das ist jetzt das, was mir spontan einfällt, ja.
Nee, das ist ja auch wichtig und vor allen Dingen, also es ist einfach ein langwieriger Prozess, ja, aber wie sagt Camus so schön, Sisyphus ist der einzige glückliche Mensch, den es gibt, weil er muss halt zwar den Stein immer wieder auf den Berg rollen, aber er weiß, was er zu tun hat. Trotzdem, bevor ich im Anschluss was ganz Wichtiges noch frage, muss ich ganz kurz sagen, ich hatte gerade eben gesagt, du bist vertrauenswürdig, insofern, du hattest auch recht, was Kretschmann angeht. Nicht Hauptschullehrer, sondern Gymnasiallehrer. Nur, dass wir hier kurz meinen Fehler auch nochmal etwas breitschlagen. Das gilt ja auch für Lehrkräfte.
Mhm.
Denn man hört ja manchmal auch so dieses, mir wurde eine Stelle angeboten, aber ist nur eine Gemeinschaftsschule oder so ähnlich. So wie diese Selbstbezeichnung von manchen Grundschullehrkräften, wo ich auch immer sage, bitte, bitte lasst dieses nur da weg. Ihr seid im Grunde genommen die wichtigste Schulform. Kannst du denen noch was sagen? Also, oder vielleicht andersrum. Hast du solche Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht, dass jemand erstmal so hingekommen ist und dachte, oh Gott, worauf lasse ich mich ein und jetzt plötzlich überzeugt der Gemeinschaftsschullehrer oder Lehrerin ist?
Ja, so habe ich mehrere Anmerkungen dazu. Ich meine, einmal ist natürlich die Gemeinschaftsschule dadurch, dass alle Niveaustufen abgedeckt werden, auch das sogenannte erweiterte Niveau, also das gymnasiale Lehren, die Schulart, an der Lehrkräfte aus allen Schularten auch unterrichten. Das heißt, wir haben Gymnasiallehrkräfte an unseren Schulen. Und ja, natürlich ist es so, dass es Menschen gibt, die sagen, sie haben Gymnasiallehramt studiert, weil sie bitte nur Gymnasialkinder unterrichten möchten und
was auch immer das ist, ne?
Deshalb nicht an eine Gemeinschaftsschule wollen. Aber es gibt zum Glück durchaus auch viele Beispiele von diesen Menschen, die sagen, ja, und es war genau die richtige Entscheidung für mich. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin froh, dass ich Entwicklungsräume habe, dass ich Spielräume habe bei der Gestaltung von pädagogischen Situationen. Ich fühle mich genau hier richtig. Ja, also das wird oft so ein bisschen verschwiegen, dass es das ja auch gibt. Und das sind nicht wenige. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir natürlich wünschen würde, in der Lehrerausbildung, und ich mag eigentlich das Wort Lehrerausbildung gar nicht. Ich spreche immer lieber von Lehrerbildung, weil das ja ein unabschließbarer Prozess ist. Es ist ja nicht so, wenn man einmal studiert hat und dann dieses Referendariat, den Vorbereitungsdienst bewältigt hat, dass man dann fertig ist. Das ist ja ein Teil unseres Problems. Man ist ja nie fertig. Auch, also gerade wir in unserem Beruf sind ja darauf angewiesen, dass wir uns immer weiterentwickeln, dass wir weiterlernen, dass wir auch die Schule weiterentwickeln. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass man unserer Schulart noch mehr Offenheit entgegenbringt. Das ist, fehlt mir leider sehr oft. Ja.
Zum Abschluss, für diejenigen, die jetzt sagen, also ich finde das klasse, ich finde auch das Konzept klasse, ich würde mich da gerne noch ein bisschen weiter einlesen, und zwar nicht zwangsläufig nur schulartspezifisch, sondern dieses gemeinsame Lernen und so weiter. Gibt es was, was du empfehlen könntest unseren Hörerinnen und Hörern in Bezug aufs, ja, ich weiß nicht, Hören, Lesen, klein, groß, Buch, Blog, Podcast?
Ja, das kenne ich. Also ich meine, ich bin ja immer noch ein Fan der Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Karl, die sind ganz alt mittlerweile schon, aber ich musste neulich so lachen, weil der Stefan Rupaner, den hast du ja auch schon als Gast in deinem Podcast, der hat ja ein Buch geschrieben über seine Allmannschule Wute Oesching. Also das finde ich sehr durchaus lesenswert, wenn man sich mal einlesen will in so eine Schulentwicklung. Der hat auch da drin geschrieben, dass er diese Filme gesehen hat damals, die Treibhäuser der Zukunft. Das ist, beschreibt so Schulen im Aufbruch, mit reformpädagogischen Ideen, woran man sieht, das ist alles überhaupt nicht neu, sondern diese Idee, das Kind ins Zentrum zu stellen, das gibt's ja schon lange. Und dass es gelingen kann, zeigt zum Beispiel das Beispiel von der Allmannschule Wute Oesching oder
gibt es das auf YouTube?
Ja, es gibt Ausschnitte davon aus YouTube, auf YouTube auf jeden Fall, genau. Ich meine, das Buch von Stefan Rupaner, das gibt es im Buchhandel. Ansonsten finde ich sehr empfehlenswert die Seiten der Robert-Bosch-Stiftung zum Deutschen Schulpreis, weil da kann man auch ganz viel über innovative Schulen lesen, die auch in Baden-Württemberg sind. Und das ist jetzt vielleicht nicht so gemeinschaftsschulspezifisch, aber ich weiß, dass Thorsten Bohl unter anderem Juror der des Deutschen Schulpreises ist, und die haben sich ja über viele Jahre sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Qualitätskriterien dem zugrunde liegen. Und da gibt's auch kurze Berichte über diese Schulen. Was machen die anders? Wie kann das gehen, dass man das Kind ins Zentrum stellt? Und also die
und
Seiten
gleichzeitig übrigens, und gleichzeitig sind die heterogen, und gleichzeitig gibt es eine super Leistung. Und
richtig.
Genau.
Genau.
Heute sprach ich mit Susanne Posselt, Konrektorin in der Nordstadtschule in Pforzheim, ehemalige Vorsitzende der Landesfachgruppe Gemeinschaftsschulen der GEW in Baden-Württemberg und engagierte Bloggerin auf Bildungsweise. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.